Nachdem es mir so ging, dass ich gedacht habe, okay, es wird September. Ich kenne das so ein bisschen aus meinem Leben raus. Jedes Jahr, und ich bin schon über 50, jedes Jahr hoffe ich, dass der September so ist wie der Juli. Und zwar von der Wärme her. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum, Gerd, also so heiße ich, warum, Gerd, möchtest du gerne, dass es im September so warm ist wie im Juli? Das ist so ein kleiner Egoismus, den ich mir noch nicht abgewöhnt habe. Ich habe da Geburtstag in der Mitte vom September und ich denke immer, wenn es im September mal so richtig warm wäre, so 25 Grad, man sich noch mal so richtig an den Strand knallen könnte und es einfach noch mal genießen könnte. Ich meine, mittlerweile das Mittelmeer kommt mir ja schon entgegen. Das hat ja im August noch richtig Temperatur. Und von daher, aber jedes Jahr werde ich dann auf ein neues, wie soll ich sagen, in die Realität geholt, dass September einfach der Monat ist, wo es kälter wird. Und doch gibt's immer mal wieder Neues zu entdecken. Und Neues zu entdecken bedeutet ja, jetzt kommt das nächste Beispiel, vielleicht sind ein paar von euch schon länger wie ein paar Monate verheiratet. Also ich habe diese Woche mit ein paar Männern zu tun gehabt, die alle noch nicht so 30 waren und die sind jetzt ein paar Jahre befreundet oder haben jetzt vor kurzem geheiratet und die reden von der Ehe so, wie ich denke, okay, Jungs, kommt mal in die Ehejahre, in denen ich bin. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Gerd, wie lange bist du verheiratet? Ja, deutlich über 20, es geht eher schon über 30 bei mir. Und wenn man mal so über 30 Jahre verheiratet ist und dann sitzt man so einem Ehepaar gegenüber, das vielleicht schon 50 Jahre oder 60 Jahre verheiratet ist, dann denken die wahrscheinlich, oh Backe, komm du mal in unsere Ehejahre. Dann entdeckst du nochmal völlig Neues. Und so ähnlich ist es auch, wenn man einen Bibeltext liest. Und dieser Bibeltext, den hat man vielleicht, also so ging es mir, den hat man vielleicht schon gehört, als man in der Kinderstunde war oder als die Eltern einen den erzählt haben. Und dann denkt man so, eigentlich kenne ich alles. Was willst du mir, Mensch, da noch Neues wiedergeben? Vielleicht so nebenbei, wir haben ja wieder Temperaturen deutlich über 20 Grad. Wer also merkt, oh, jetzt wird es aber langsam doch ein bisschen trocken im Mund, überhaupt kein Problem. Wir haben da hinten so Krüge mit Wasser stehen und Gläser, kann man einfach nach hinten gehen und sich ein Wasserglas holen. Also das ist überhaupt kein Problem. Bevor irgendjemand ein Problem mit dem Wasserhaushalt bekommt, einfach schnell was holen und was trinken. Ich möchte euch einladen ins Matthäusevangelium Kapitel 14 ab Vers 22. Und alle Bibelkenner und alle alten Hasen, die wissen jetzt genau, was kommt. Und die denken sich, ja, das war jetzt wirklich ein bisschen arg bekannt, Gerd. Dort steht, nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Wie gesagt, sehr bekannt, oft gehört, wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern mehrere Male selber gelesen. Und doch möchte ich so ein paar Punkte für uns heute, die mir wichtig geworden sind, uns einfach nochmal so ins Gedächtnis rufen. Und vielleicht wird der eine oder andere sagen, na gut, kenne ich jetzt schon. Und beim anderen, oh, das ist mir jetzt aber auch neu oder neu bewusst geworden. Und genau darum geht's, dass uns Jesus heute etwas zeigen kann, was für uns, für den Alltag wichtig ist. Wenn wir uns in den Gesamtkontext nochmal so ein bisschen hineingeben, dann hat Jesus einer großen Menschenmenge nochmals etwas zu essen gegeben. Auch spannend, er hat es mehrmals gemacht. Und nachdem er das getan hat, und interessant ist, er sagt zu seinen Jüngern, die Leute waren jetzt 3 Tage mit uns unterwegs und haben 3 Tage nichts gegessen. Ich habe mir mal von so einem Ernährungscoach, weil ich dachte, dass ich zu dick bin, angehört, wie man abnehmen kann. Und in dieser Phase sagte dieser Ernährungscoach zu mir, der 3. Tag ist das Schwierigste. Da müsst ihr drüber kommen. Bis zum 3. Tag hält man aus und dann am 3. Tag hat sich so alles entleert, was so mit Dickdarm und Dünndarm so zu tun hat. Und dann hat man wirklich Hunger. Dann meldet sozusagen der Körper, ich brauche jetzt was zu essen. Und Jesus erkennt es und gibt ihnen zu essen, ganz kurz. Und als sie gegessen haben, miteinander gegessen haben, schickt er die Leute nach Hause. Ganz interessant, er gibt ihnen Wissen mit, also von die Rede, die er gehalten hat, 3 Tage lang gibt er ihnen vom Himmel, er gibt ihnen Praktisches für ihr Leben, fürs Herz, für die Hand, für den Kopf und er gibt ihnen auch etwas für den Magen. Das heißt, er gibt ihnen ganzheitlich etwas und nach 3 Tagen sind ja quasi alle Speicher mordsmäßig gefüllt, dann schickt er sie nach Hause, weil sie gut genährt an Körper, Seele und Geist sind. Und nun ist eben interessant, was macht Jesus nach diesem Wunder? Er drängte seine Jünger unverzüglich ins Boot. Also der hat die quasi gepackt und hat gesagt, so, und jetzt steigt ihr in dieses Boot hinein. Und ihr fahrt da und dahin, wo ich es euch sage. Heute würde man sich wahrscheinlich über irgendeine WhatsApp oder sonst irgendwie einen Standort schicken und dann wüsste man, wo man sich treffen könnte. Damals hat Jesus gesagt, ihr fahrt da und dahin und dann passt es. Es gab also wenig Chancen, dass die Jünger sich irgendwas aussuchen konnten. Jesus hat das so bestimmt. Jesus ist also Herr dieser Lage. Er weiß ganz genau, was er möchte und er möchte jetzt alleine sein. Über diese Zeit, wenn wir Großes mit Jesus erleben, redet man im Normalfall eher wenig. Was macht man, wenn man mit Jesus ein großes Wunder erlebt hat? Oder wie geht man damit um, wenn Jesus in einem Leben wirklich so etwas gewirkt hat, was, was sich ganz groß an einem Wunder ereignet. Ich war diese Woche mit jemand unterwegs und wir haben miteinander auf einer Parkbank gesessen und sind dann ins Auto gestiegen und weggefahren und auf einmal hat er gemerkt, dass sein iPad fehlt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß nicht, gucken wir mal nach. Wir haben das ganze Auto ausgesucht und haben es nicht gefunden. Und dann am Schluss haben wir gesagt, ja, wahrscheinlich liegt es noch auf der Parkbank. Und das war mitten in Basel an einer belebten Stelle. Und da habe ich ihn angegrinst und habe gesagt, jetzt hilft nur noch beten. Da kommen Junkies vorbei, deswegen waren wir auch dort. Da kommen andere Leute vorbei, da steigen Leute in den Bus, in die Tram, was auch immer. Dass das Ding noch da liegt. Und dann hat er zu mir gesagt, eigentlich, ich glaube nicht, dass es da liegt. Und ich habe zu ihm gesagt, doch, ich bete, er ist kein Christ. Ich bete und vielleicht liegt es ja noch da. Und dann sind wir da hingefahren und er lief zu dieser Bank, zu diesem Teil, wo wir da waren. Und dann lag dieses Ding noch da. Obwohl wir gefühlt eine halbe Stunde wo ganz anders hingefahren sind. Wir sind dann so Richtung französische Grenze in Basel gefahren. Und es war noch da. Und er sagt zu mir, da habe ich Glück gehabt. Und ich habe zu ihm gesagt, nee, ich habe gebetet. Wir haben ein großes Wunder erlebt. Und vielleicht erlebst du so viel, viel größere Wunder in deinem Leben. Dinge, wo du denkst, Mensch, da ist ein iPad finden nach einer halben Stunde, ja Pillepalle. Jesus hat mit diesen Menschen Großes erlebt und er entlässt sie, schickt sie nach Hause und selbst seine 12 engsten Mitarbeiter schickt er weg und er macht das, was für ihn jetzt dran ist. Was machen wir, wenn wir Großes mit Jesus erlebt haben? Jesus macht uns das vor, indem er sagt, ich suche die Nähe des Vaters. Und da steht, dass er auf den Berg gegangen ist. Und Berge, wenn wir jetzt ins Alte Testament schauen, Berge waren schon immer diese Orte, wo Menschen Gott nahe gekommen sind. Denken wir an Mose, der immer wieder auf den Berg gestiegen ist, um Gott zu begegnen, um dort Gott ganz nahe zu sein. Von daher würde ich mal sagen, ist die Schweiz doch ein Ort, wo man Gott nahe kommen kann. Es gibt so viele Berge und so viele Hügel und es gibt so viele, ja, wie soll ich sagen, Höcker und was es sonst noch alles gibt. Hey, da wird es doch wohl auch einen Berg für dich und für mich geben. Jesus geht dort hoch und es wird beschrieben, und als das geschehen war, Vers 23, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Und was ist Beten anderes, als mit dem zu reden, von dem dein, unser Leben kommt und der alles weiß und dem alles bewusst ist von unserem Leben. Also mit dem sich intensiv über das auszutauschen, was im Leben passiert ist. Ihm das hinzuwerfen, wo wir an unsere Grenzen kommen, ihm einzelne Personen hinzulegen und zu sagen, hey, der und der hat das und das jetzt gehört. Es wird nicht beschrieben, was Jesus gesagt hat. Es wird nur beschrieben, dass sich Jesus intensiv Zeit genommen hat, um mit seinem Vater zu reden. Es war ihm sogar so wichtig, dass er gesagt hat, das sind ja alles ausgewachsene Seebären und die bekommen das ja hin. Also zumindest in der Theorie bekommen die das hin, dass die doch auf dem See Genezareth fahren können. Natürlich wusste Jesus auch, denn er hat ja mit Himmel und Erde erschaffen, dass der See Genezareth etwas Besonderes ist. Etwas besonders in dem Sinn, dass es dort vom Mittelmeer Winde gibt und diese Winde, die drücken nun in den See Genezareth nach unten, denn der liegt unter dem Meeresspiegel. So gibt es dort Fallwinde und die treffen nun auf diese Wärme. Und das haben wir ja in den letzten Monaten immer mal wieder erlebt. Was passiert, wenn Wärme auf Winde treffen? Es gibt Stürme. Das ist eigentlich vorprogrammiert auf diesem See, dass das so kommt. Und genau das passiert wieder. Die Jünger sind unterwegs, haben von Jesus diesen Auftrag bekommen, darüber zu fahren. Und Jesus tauscht sich mit seinem Vater im Himmel aus. Das ist mir so ein wichtiger Punkt für unser Leben, sich auszutauschen mit unserem Vater im Himmel. Einen Ort zu haben, wo wir uns zurückziehen können. Eine gute Bekannte, mit der ich über Jahre hinweg, als sie Single war, also Schülerwochen und Mitarbeiterschulungen organisiert habe, hat irgendwann ihren goldenen Ritter gefunden, wie sie ihn nannte, also ihren Traummann. Und der hat sie auch abgeholt und irgendwann ging es daran, also die beiden sind noch gläubig, und irgendwann ging es dann daran, dass sie sich eine Wohnung gesucht haben und in dieser Wohnung hat sie sich etwas von ihrem Mann gewünscht, nämlich ein Mädchenzimmer. Sie hat es bewusst so genannt, ein Mädchenzimmer, wo sie für sich ein Zimmer hat. Und ich habe so gedacht, naja, das war im Raum Frankfurt, da waren die Wohnungen auch schon vor 20 Jahren nicht so äußerst günstig. Also da waren die Mieten auch damals schon recht hoch. Dann hat sie gesagt, ich will, dass wir uns eine Wohnung mieten, wo ich ein Zimmer für mich habe. Und er so, jetzt nicht Banker, aber Kaufmann, hat dann gesagt, du, das wird uns was kosten. Dann hat sie gesagt, und das muss es dir wert sein, wenn du mich heiraten willst, dass ich ein Zimmer bekomme. Das muss es dir wert sein als Mann. Und dann hat er sie gefragt, ja, was willst du da drin machen? Du kannst doch deine Nähmaschine und weiß ich was auch sonst wo aufstellen. Nein, ich hätte gerne ein Zimmer, wo ich mit Jesus reden kann. Ich hätte gerne ein Mädchenzimmer, wo ich als Frau mit meinem Heiland reden kann. Und dann haben sie sich eine Vierzimmerwohnung gemietet. Die wäre heute natürlich, wenn ich euch die Mieten sagen würde, spottbillig hier in Kloten. Aber es war damals schon ordentlich Geld und er hat es in seine Frau investiert. Er hat gesehen, ja, das macht Sinn. Übrigens später haben die sich ein Haus gekauft. Haben es dann auch renoviert und alles und da hat er sich dann auch ein Zimmer eingerichtet, nur so nebenbei. Er hat also gelernt von seiner Frau. Wir können als Männer auch lernen von unseren Frauen oder sogar von Jesus lernen, genau. Und Jesus war, obwohl er zurückgezogen war, und das ist jetzt mein zweiter Punkt, war er nicht weltfremd. Also wir Christen können ja auch manches Mal so werden, dass wir auf einmal merken, Mensch, die böse Welt und was geht da draußen ab? Ich habe mal so flapsig, nachdem es in meinem Leben nicht so gut lief und nachdem ich, also nicht so gut lief, heißt, dass uns eben in der Familie ein Unglück passiert ist und ich dann so gesagt habe, okay, ich will mich wieder aufs Eigentliche konzentrieren, habe ich zum Heiland gesagt, ich möchte gern Menschen kennenlernen, die noch nicht mit Jesus leben. Und manches Mal nimmt dann eben Gott so Wege, wie ich es jetzt erzählt habe, mit diesem iPhone, mit diesem iPad und bringt einen mit Menschen zusammen und lässt einen dann auch aushalten, dass man mit diesen Menschen dann eben auch solche Dinge erlebt und da unterwegs ist und genau. Und trotzdem hat Jesus das im Blick. Im Blick, was mit seinen Jüngern passiert. Denn die sind auf dem See Genezareth unterwegs und die erleben nun, wie diese Mittelmeerwinde runterdrücken in und auf den See Genezareth. Und interessant ist, dass Jesus sich aufmacht. Jesus macht sich auf, weil er die Not sieht, die seine Jünger haben. Es ist das, was in unserem Leben manches Mal so kommt. Gott bewahrt uns nicht vor dem, dass wir ein Unglück in unserem Leben erleben können, dass etwas in unser Leben hineinkommt, wo wir nicht verstehen, dass wir vielleicht sogar an diesen Punkt kommen, wo es uns zu viel wird. Und als ich vor kurzem auf YouTube eine Predigt gesehen habe, sei dankbar für deine Feinde, habe ich so gedacht, nee, also das, so weit bin ich jetzt im geistlichen Leben noch nicht. Hab den Gedanken jedoch mitgenommen und habe dann gemerkt, ja, ich muss gar nicht dankbar sein, weil das eine oder andere kommt ja automatisch in mein Leben hinein, ob ich es nun will oder nicht. Denn Gott bewahrt mich ja nicht automatisch davor, dass es in meinem Leben immer nur besser wird, sondern Gott ist mit dabei, wenn die Wellen höher werden, wenn es in meinem Leben nicht mehr gut ist. Wenn ich zum Beispiel erfahre, dass es Dinge gibt, die einfach unerklärlich sind. Dieser gute Bekannte, mit dem ich da in Basel unterwegs war, der ist nun 6 Jahre mit seiner Frau zusammen und letztes Jahr hat ihnen der Frauenarzt mitgeteilt, dass sie keine Kinder bekommen können, weil das von einem der beiden aus nicht möglich ist. Und das war eine tiefe Krise und hat sie mir gesagt, weißt, warum lässt Gott sowas zu? Und das sind natürlich diese Krisen in unserem Leben, so wie bei den Jüngern auch, wenn die Wellen immer höher und größer werden, wo wir an unsere Verständnis, an unsere menschlichen Verständnisgrenzen stoßen. Vielleicht, steht so nicht da, aber ich interpretiere das jetzt mal, vielleicht hat sich der eine oder andere auch gefragt, es wäre jetzt schön, wenn Jesus da wäre. Aber wir sind ja Männer und wir können ja da auch was tun. Und Jesus hat genau gesehen, wie die beiden, nicht nur die beiden, sondern wie die 12 an ihre Grenze kommen. Vielleicht sieht Jesus auch in deinem Leben, wie du an deine Grenze kommst, in deinem kleinen Lebensboot. Vielleicht sieht Jesus auch, dass das mit Rudern und dem Segel einziehen alleine nicht getan ist, weil die Wellen halt doch nochmal größer werden, weil es halt doch nochmal extremer wird und weil Jesus da was zulässt, wo vielleicht von Anfang an so für den einen oder anderen bei uns in unserem Leben so nicht geplant war und weil es uns einfach auch an unsere körperlichen, an unsere seelischen und auch an unsere kognitiven Grenzen bringt. Und was nun passiert, ist interessant. Jesus macht sich auf den Weg. Also Jesus kommt von seinem Berg herunter und er kommt nicht nur von seinem Berg herunter, sondern er kommt an den Strand. Und dieses Bild, Jesus kommt praktisch so an diese Lebensgrenze von dem einen oder anderen, wo es einfach schwierig wird. Da sind wir Christen manches Mal Meister darin, von außen zu sagen, wie wir das jetzt leiten und lenken müssen. Also über uns Deutschen sagt man, dass wir ein Volk von 80 Millionen Kanzlern und 80 Millionen Bundestrainern sind. Dass wir eigentlich besser wissen, wie das der Bundestrainer und der Bundeskanzler zu machen hat in Deutschland. Und Jesus könnte sich jetzt an den Strand stellen und könnte jetzt sagen, überhaupt kein Problem, ihr müsst da jetzt so und so und hier und da ein bisschen handeln. Aber Jesus geht noch weiter. Jesus geht weiter in dem Sinn, dass er nicht nur an den Strand kommt, sondern dass er in die Lebensnotlage von uns kommt. Also er kommt in unser Leben hinein, da wo die Wellen sind. Und das Interessante ist, er taucht da jetzt nicht ein, sondern er zeigt seinen Jüngern in einer erschreckend ehrlichen Art, dass er der Herr der Wellen ist. Weil er der Herr dieser Welt ist. Und nicht nur der Welt, sondern auch des Universums. Er hat Himmel und Erde gemacht. Und um das mal so großspurig aus seiner Sicht zu sagen, und da steht er drüber, über diesen Wellen. Aber er steht nicht drüber über diesen Wellen, indem er hochmütig ist, sondern indem er eingreift. Als diese Wellen ziemlich hoch sind, greift er ein. Vers 27, aber Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, ich bin's. Also Jesus stellt sich vor und sagt, ich bin's doch. Ihr braucht keine Angst zu haben, ich bin derjenige, den ihr erlebt habt. Als Kranke gekommen sind, ich bin derjenige, den ihr erlebt habt, als es an eine Grenze bei Menschen gegangen ist. Ich bin derjenige, den ihr erlebt habt, als wir am Zollhaus vorbeigelaufen sind und normalerweise jemand am Zoll anspricht. Ich bin derjenige, der Grenzen überschreiten kann. Und Jesus überschreitet hier eine Grenze, indem er auf dem Wasser gehen kann. Ich hoffe, ihr wart dieses Jahr alle schon mal irgendwie baden, weil warm war es ja, entweder im Rie oder in der Aare oder in irgendeiner Badi. Und ich glaube, die wenigsten von euch konnten auf dem Wasser gehen. Also würde ich jetzt einfach mal so aus dem Hochmut heraus von dem Podest, wo ich draufstehe, behaupten, ich kann es jedenfalls nicht. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen, außer ich habe dort Steine platziert. Jesus kann das, weil er der Herr über diese Dimension ist. Jesus kann in einer anderen Dimension zu uns kommen. Denn der Himmel ist nicht irgendwo ganz weit oben, wo die Raumschiffe fliegen, sondern der Himmel ist einfach und schlicht eine andere Dimension neben uns, die wir nicht sehen. Und diese Jesus-Dimension kommt in unsere Welt. Und wir erleben sie, indem er hier auf diesem Wasser gehen kann.
Hier bricht die Aufnahme ab, weil die Batterie vom Mikrofon leer war. Schlicht und einfach.